Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jannik Sinner und Taylor Fritz bestreiten das Finale der US Open 2024. Dazu haben Jelena Ostapenko und Ludmila Kichenok den Frauen-Doppeltitel geholt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Es war gestern nicht so warm in New York, ungefähr 26 Grad zum Zeitpunkt des ersten Matches, aber es muss gestern eine unfassbare Luftfeuchtigkeit gewesen sein.
Das war anscheinend anstrengend, genauso wie das Match auch ein bisschen anstrengend war.
Beide Matches waren eher etwas anstrengend. Es waren nicht jetzt die hochklassigsten Duelle, auch wenn uns die US-amerikanischen Kollegen das zweite Halbfinale vielleicht so ein bisschen als den absoluten Klassiker hochjazzen wollten. Wir kommen dann nachher darauf zu sprechen. Wir haben jetzt Jannik Sinner und Taylor Fritz im Finale. Auf der einen Seite jemanden, der Anfang des Jahres an die Nummer 1 der Weltrangliste gegangen ist, der die Australian Open gewonnen hat, der ganz klar einer der Spieler ist, die die nächsten Jahre das Tennis bestimmen werden und der im Vorfeld der US Open für tatsächlich auch negative Schlagzeilen gesorgt hat. Und an der anderen Seite jemand wie Taylor Fritz, der jahrelang auf diese Gelegenheit hingearbeitet hat, der immer so ein bisschen im Schatten stand, der als erster von den US-Amerikanern wirklich an die Spitze gekommen ist, aber es nie so richtig bestätigen konnte und der jetzt so im Hochsommer seiner Karriere dann jetzt zum ersten Mal im Finale steht. Das ist ja schon so ein bisschen kleiner Gegensatz. Dem einen ist alle viel zugefallen, dem anderen, der musste sehr, sehr hart arbeiten dafür.
Ja, ich würde sagen, für Fritz ist es ein bisschen eine Lebensleistung. Und wenn wir jetzt mal schauen, Sinner hat ja in diesem Turnier eigentlich kein überragendes Match bisher gespielt. Vielleicht mal überragende Sätze oder zumindest sehr gute Sätze. Er macht eigentlich das, was wir ganz häufig eben von den Großen gesehen haben. Er geht hier so irgendwie auf dem zweiten, dritten Level durchs Turnier durch, ohne wirklich je in Gefahr zu geraten, aber auch nicht wirklich zu überzeugen, während Fritz, das kann man so sagen, das Turnier seines Lebens wahrscheinlich sogar bisher gespielt hat. Er hatte einmal diesen ganz tollen Lauf in Indian Wells, wo er das gewonnen hat, was für ihn, glaube ich, so bedeutend war, weil er da jetzt nicht so weit von entfernt aufgewachsen ist. Aber was Grand-Slam-Turniere angeht, und wenn man hier nachher auch draufschaut, wird man sagen, das waren schon gute bis sehr gute Gegner, die er hier geschlagen hat. Und der haut halt wirklich so das raus, wo er immer drauf hingearbeitet hat. Und Sinner gibt uns den absoluten Top-Spieler, der durch so ein Turnier durchgeht, ohne an die Top-Leistungen bisher rankommen zu müssen.
Wenn Jannik Sinner am Sonntag dieses Turnier gewinnen sollte, ist da ein Sternchen dran?
Jetzt wegen vorher?
Ja.
Nö, dann glaube ich, wäre er eher an den Sachen mittendrin. Also hätte er jetzt French Open oder Wimbledon gewonnen, dann hätte ich das Sternchen rausgeholt. So ist die Sache jetzt zumindest vom Rechtlichen her ja geklärt seit dem Montag vor dem Turnier. Also wäre jetzt für mich keiner dran.
Für mich auch nicht, auch wenn ich die Diskussionen dann auch immer wieder mitbekommen habe, das Viertelfinalmatch, das habe ich ja kommentiert von ihm gegen Daniil Medvedev und da wurde im Chat bei Sportdeutschland TV dann schon sehr drüber diskutiert. Für mich ist da auch kein Sternchen dran oder wäre da auch kein Sternchen dran. Das Finale muss allerdings ja auch erstmal gespielt werden. Lass uns über die beiden Matches sprechen. Jack Draper spielte gegen Jannik Sinner. Jannik Sinner hier an 1 gesetzt, hatte sich durchgesetzt gegen Daniil Medvedev, vorher gegen Tommy Paul in einem fantastischen Match. Er hat gegen Chris O'Connell gewonnen. Mit Tommy Paul und Medvedev hat er zwei Gegner aus dem Weg geräumt, die eine richtig gute Form gezeigt hatten bis zu dem Zeitpunkt und die hat er relativ überzeugend dann auch weggeräumt. Also beim Match gegen Medvedev hatte er eine schwache Phase, hat den zweiten Satz verloren, ansonsten war er der klar bessere. Gegen Tommy Paul hatte er in 2 Sätzen, in dem ihm Tommy Paul alles entgegengeschmissen hat, hat er ihn zurückweichen lassen können und dann im dritten Satz dann abgeräumt. Und Jack Draper ist hier durchgegangen ohne einen einzigen Satzverlust. Ja, er musste nicht gegen Carlos Alcaraz spielen, das hatte Botik van der Sandsrol für ihn erledigt, aber er hat gute Leute geschlagen, wie zum Beispiel Alex de Minaur, in 3 Sätzen besiegt, auch wenn der vielleicht noch nicht zu 100% fit war. Jack Draper hat eine gute Auslosung für sich genutzt. Und das Match ist am Ende mit 7-5, 7-6 und 6-2 an Jannik Sinner gegangen. Und wir können sagen, es war vielleicht nicht das Match mit den aller allergrößten Highlights. Es war ein unglaublich körperlicher Kampf, den die beiden dort ausgetragen haben, wegen der hohen Luftfeuchtigkeit. Jack Draper hat sich Mitte des zweiten Satzes auf den Platz übergeben, hat ab dem, ich glaube, dritten oder fünften Spiel in jeder Pause alles Mögliche an Eis auf seinen Körper gelegt, um sich selber abzukühlen. Und Jannik Sinner hatte auch zu kämpfen mit diesen Bedingungen. Also es war eher ein körperlicher Abnutzungskampf, denn das hochklassige große Match.
Also glaubst du nicht, dass jetzt nicht in höchsten Tönen lobe, dann wird es keine Beschwerden in deinem anderen Podcast geben?
Nein.
Hiermit habe ich mich auch als Hörer, ab und an Hörer, geoutet.
Ja, schöne Grüße.
Also, schöne Grüße. Ja, ich fand es wirklich ein bisschen ein anstrengendes Match. Ich glaube auch alleine von den Ballwechseln her, weil sich hier ja zwei Spieler begegnet sind, die gestern zumindest nicht großartig darin waren, den Punkt jetzt auch zu beenden. Es waren sehr viele Cross-Duelle drin, es war sehr viel Tiefe drin in den Ballwechseln, es war sehr viel Intensität drin. Zwischendrin gab es immer wieder tolle Phasen, wo Draper ans Netz gekommen ist und ich fand das auch spektakulär. Man hat auch gesehen, was Sinner kann, aber insgesamt war es halt wirklich ein Bild, an das ich denken musste, was wir mal wahrscheinlich 2015, 16, 17 oder so rausgeholt haben, wenn Djokovic und Murray aufeinander getroffen sind, haben wir gesagt, das ist ein Armdrücken. Und das sind jetzt hier beides ja eher ein bisschen Hemden im Vergleich zu vor allem Murray. Aber es hat sich ein bisschen wie ein Armdrücken angefühlt. Und eins, wo dann am Ende sowieso klar war, okay, Sinner ist der Stärkere, der gewinnt das. Auch wegen der von dir angesprochenen physischen Probleme, die Draper vor allem hatte. Aber es hat für mich so ein bisschen die Variabilität drin gefehlt. Und deswegen hat sich das angefühlt einfach wie ein Wettbewerb des Durchhaltens und ein Wettbewerb, wer ist hier zäher, wer ist hier fitter. Und vielleicht wäre das vor 2, 3 Jahren noch anders gewesen. Da war Sinner jetzt auch nicht immer ganz oben dabei bei solchen Sachen. Aber es hat so ein bisschen für mich die Abwechslung und die absolute spielerische Klasse in dem Match gefehlt.
Ja, das hat mir auch gefehlt. Und 1, 2 Dinge sind mir aufgefallen in diesem Match. Was Draper in den Runden vorher immer wieder geschafft hat, war mit seinem Linkshänderaufschlag ziemlich viele freie Punkte zu bekommen. Und was er immer wieder geschafft hat mit seiner Vorhand, dann die Leute so aus dem Platz zu treiben, dass er dann nur noch abschließen musste. Das ist ihm im Match gegen Jannik Sinner entweder gar nicht gelungen oder nur ganz schwer. Und er musste sehr für seine eigenen Punkte kämpfen. Das hat dann zur Folge gehabt, dass er irgendwann wirklich komplett fertig war. Ihm fehlten in diesem Match komplett die freien Punkte.
Gut, er hat natürlich auf der anderen Seite auch einen Top-5-Return-Spieler. Mhm. Wahrscheinlich, also ich meine, das ist ja jetzt die Grundlage vom Erfolg von Sinner. Das ist spektakulär von der Grundlinie. Nur am Ende, den Sprung, den er gemacht hat, der hängt damit zusammen, dass er einer der besten Aufschläger mittlerweile auf der Tour ist und vor allem extrem viele Punkte hinterm eigenen Aufschlag gewinnt. Und das Zweite, dass er ja mit zu den besten Return-Spielern gehört. Er hat natürlich auch den Vorteil dieser sehr langen Arme. Er hat aber auch ein gutes Gefühl dafür, wo der Gegner hin aufschlagen wird. Und er kriegt halt viele Returns tief rein. Es ist jetzt eher die Djokovic-Strategie, als was wir jetzt von anderen Spielern gesehen haben, wo es nur ein Hop oder Top ist, sondern viel tief, viel durch die Mitte, viel erstmal neutralisieren, viel den Gegner machen lassen. Und ich glaube, wir können auch eins festhalten. Sinner hat kein sonderlich effizientes Match gespielt. Der hätte das am Ende auch 6-3, 6-4, 6-1 oder so gewinnen können. Er hat seine Chancen nicht immer genutzt. Er hat sich viel vorbereitet und Draper hat extrem viel gebissen und ist drin geblieben, trotz der von dir angesprochenen Themen, wie zum Beispiel die fehlenden freien Punkte. Nur Sinner hat hier eben, und das meinte ich auch mit, nicht zu seiner Bestleistung aufgeschlossen, als in, dass er wirklich seine Chancen genutzt hat.
49% der Aufschläge von Jack Draper, der ersten Aufschläge, kam ins Feld. Er hat nur 67% der Punkte danach gemacht. Das ist ein ganz klares Zeichen, dass er hier in diesem Match einfach nie in irgendeiner Weise seine Komfortzone erreicht hat. Auf der anderen Seite hat Jannik Sinner insgesamt mit 65% aufgeschlagen, 77% der Punkte danach gemacht. Er hat mehr freie Punkte bekommen. Er hat mehr dafür gesorgt, dass er vielleicht etwas ökonomischer an diese ganze Sache reingehen konnte. Ja, Jack Draper hat sich hier durchgekämpft durch dieses Match. Also es ist nicht so, dass er komplett chancenlos war. Und er hat sich durchgebissen, aber er musste so viel mehr Aufwand treiben, um dann am Ende in diesem Match überhaupt zu bleiben. Und du hast mir im Vorgespräch schon eine Statistik gesagt, dieses Match hatte am Ende 30 Punkte weniger ausgespielt als das Fünfsatzmatch zwischen Taylor Fritz und Francis Tiafoe. Also wir merken hier, in einem Dreisatzmatch wurde unglaublich viel Aufwand getrieben. Jack Draper zum Beispiel, in seinem ersten Aufschlagspiel musste er im zweiten Satz über viermal Einstand, beim zweiten Mal über dreimal Einstand, auch beim dritten Aufschlagspiel musste er über Einstand gehen. Er hat in jedem seiner Aufschlagspiele bis zum 6:5 über Einstand gehen müssen im zweiten Satz. Das war ein unglaublicher Abnutzungskampf für ihn, um überhaupt in diesem Match zu bleiben.
Der zweite Satz hatte insgesamt 104 Punkte. Und die hatte ich dann eben nachgeguckt, wie war es bei Fritz gegen Tiafoe. Da haben die meisten Sätze so 50 bis 60 Punkte gehabt. Das ist auch ziemlich normal, selbst für Sätze, die jetzt eher irgendwie 6-4, 7-5 oder so enden. Und also Chapeau, das weiß, oder habe ich bisher nicht gesagt, weiß ich, aber Chapeau an Draper, wie er in dem Match drin geblieben ist. Es war ziemlich offensichtlich, ziemlich schnell, dass das für ihn körperlicher Kampf und Krampf ist. Und ich glaube, er hat da ein bisschen Hilfe bekommen als Sinner, der ja ein doch einigermaßen schnelles Break im ersten Satz hatte, das dann wieder abgegeben hat durch eher leichte Fehler. Und ich glaube, das hat Draper nochmal so ein bisschen Mut gegeben. Trotzdem musste er erstmal dranbleiben. Und es ist so dieses klassisch teuer verkaufte im ersten Grand Slam Halbfinale. Er war nie wirklich dran, das Match zu gewinnen, aber er hat sich wirklich teuer verkauft. Vor allem, wenn man eben den Kontext sieht, dass er auch den Ruf hat, ein Spieler zu sein, der nicht sonderlich fit ist, der auch einen Ruf hat, nicht die besten Nerven zu haben. Und das ganze Schwitzen und auch sich übergeben, das kann man, glaube ich, schon den Nerven zuschreiben. Sieht mir jetzt nicht so aus, als hätte er irgendeine andere Krankheit gehabt, sondern ich glaube, der war einfach mit den Nerven am Ende. Und dass er da drin geblieben ist, ist natürlich eine absolute Top-Leistung von ihm. Nur konnte er dadurch spielerisch nicht das abrufen, was wir von ihm in den vorherigen Runden gesehen haben. Natürlich nimmt einem Sinner da auch Möglichkeiten. Der macht quasi einfach, der macht hinten die Grundlinie zu. Da ist es nicht ganz so einfach, die Sachen durchzuführen, die er vorher geschafft hat. Nur wie er gekämpft hat, wie er konzentriert geblieben ist, trotz allem. Ich hatte mich zwischendrin gefragt, ob Sinner irgendwann genervt ist von seinem ganzen den Boden abrubbeln mit dem Handtuch, aber anscheinend haben sie sich ja hinterher wieder gut verstanden. Aber das hat es natürlich auch ein bisschen in die Länge gezogen, seine ganzen Handtuchspielchen hinter der Grundlinie.
Ja, er konnte gar nicht so viel trinken, um das wieder aufzunehmen, was er ausgeschwitzt hatte zwischendurch. Und ich würde es 50-50 auf Nerven, / Nervosität und dann einfach auch die hohe Luftfeuchtigkeit zuschreiben. Es gab im zweiten Satz dann allerdings einen Schreckmoment für Jannik Sinner. Da hatte Jack Draper eine Rallye abgeschenkt quasi. Er hat einen Schmetterball in den Schläger von Jannik Sinner gebracht, der vorher gestürzt war und der sich aufrappeln konnte und der dann mit einer Monster-Vorhand den Punkt dann gemacht hat. Und Jannik Sinner ist dann auf sein linkes Handgelenk gefallen. Das tat ihm weh, da brauchte er dann hinterher auch nicht den Physio. Scheint aber jetzt nichts weiter schlimm gewesen zu sein, weil ich habe jetzt nichts gehört, dass Sinner in irgendeiner Weise Sorgen hat wegen des Finals.
Nee, habe ich auch nicht gesehen und wir haben das dann ja auch in großer Aufnahme gesehen, die Behandlung, die Mimik von Sinner war lustig, als ihm der Physio rumgezogen hat am Handgelenk irgendwie, da sind ihm einmal die Augen fast ausgefallen, aber ich glaube danach war alles okay, da haben sie wahrscheinlich getestet, ob das irgendwie sitzt, ich bin jetzt kein Physio, ich weiß nicht, wie es geht, so sah es auf jeden Fall aus und man kann ja dann auch sagen, das Match war eigentlich nach dem zweiten Satz rüber. Also da war es durch. Und da hat Sinner dann ja auch angezogen. Das muss man ihm dann auch zugute halten, dass er da dann Gas gegeben hat und da dann auch effizient gespielt hat und das durchgezogen hat.
Lass uns noch ein Wort gerade über Jack Draper verlieren, weil über Jannik Sinner sprechen wir am Sonntag sicherlich dann auch noch eine ganze Menge. Jack Draper hat hier ein fantastisches Turnier gezeigt. Ich habe es gesagt, er hat ein bisschen von der Auslosung profitiert. Und trotzdem glaube ich, ist er jemand, der nach Andy Murray, nach Cameron Norrie dann ja auch, der immer so ein kleines bisschen der Vergessene ist, dass er die Brücke schlagen kann wieder zu einem weiteren Top-10-Spieler bei den Herren und bei den eher britischen Herren. Ich glaube schon, dass er das Talent hat für Top-10. Ich glaube, dass er deutlich, deutlich fitter werden muss, was du auch gesagt hast. Aber allein dieses Linkshänderspiel ist so unangenehm und so für viele Spieler so eine ungewohnte Erfahrung, dass ich glaube, dass er sehr große Erfolge wird feiern können.
Ich glaube eben für Top 10, für Top 5, für Top 1 müssen ja jeweils Faktoren zusammenkommen. Und bei ihm ist klar, und das ist ja auch schon länger klar, dass er das Talent hat, um in Richtung Top 10 zu gehen. Und jetzt ist halt so ein bisschen wie eine Checkliste, bei der wir sehen werden. Kriegt er das Körperliche in den Griff, dann kann er mal Top 5 werden. Kriegt er das Körperliche, das Mentale und vor allem auch die Fähigkeit, einen Angriffstennis zu spielen, weil da hat er ja lange sich die Zähne dran ausgebissen. Das war manchmal gestern da und manchmal war es nicht da, dass er in der Lage war, zum Beispiel mit der Vorhand die Linie entlang zu gehen. Wenn er all diese Sachen in den Griff bekommt, ja, dann hat er auch das Talent, um wirklich mal ganz oben anzugreifen. Nur ist es ein bisschen, und das haben wir bei allen Topspielern in den letzten Jahren gesehen, zum Beispiel Zverev ist 80% da. Und Tsitsipas 60% da, um halt wirklich ganz nach oben zu kommen. Draper ist mein 20% da, aber er kann die anderen 80% ausfüllen. Ist nur die Frage, wird es ihm gelingen? Das hängt von allen möglichen Faktoren ab. Und wir werden sehen, Talent ist riesig. Er hat ja auch einen gewissen Unterhaltungsfaktor, keine Frage. Und hat jetzt ein zumindest erlebnisreiches erstes Grand Slam Halbfinale gespielt.
Erlebnisreich, hast du schön gesagt. Er hat den dritten Satz dann 6-2 verloren und war relativ chancenlos. Gibt man Bilder von ihm von hinter den Kulissen, wo er einfach nur platt auf dem Boden lag und völlig fertig war von diesem 3-Stunden-Kampf gegen Jannik Sinner. Jack Draper, du hast es gesagt, diese Longline-Bälle, die gerade die Linie entlang, die Angriffsbälle, ich glaube, das ist dann wirklich die große Kunst noch, weil der Forehand-Cross, der kommt halt sicher und der kommt sehr sicher. Und dann glaube ich auch, dass er die Fähigkeit besitzen muss, Punkte früher abzuschließen. Ich glaube, dass er das Netzspiel hat, um wirklich häufiger ans Netz zu gehen. Ich glaube, dass er ein sehr offensiver Spieler sein könnte, wenn er es denn ja dann auch doch möchte, glaube ich. Auch wenn, ich glaube, es ist eine Sache, das ist wieder, da haben wir wieder im Vergleich zu Zverev, die Mentalität eines vielleicht Defensivspielers und dann die Fähigkeiten ausnutzen, die man hat, um offensiv zu spielen. Da bin ich sehr gespannt, wie es dann für Jack Draper in der Zukunft aussehen wird. Er wird auf jeden Fall, glaube ich, auf Hartplatz die größten Erfolge feiern.
Das Spannende ist ja auch bei ihm, er hat ja auch einen Ewig-Coach schon. Und hatte sich in diesem Sommer Wayne Ferreira dazu geholt, der ihm auch exakt das erzählt hat. Okay, du bist ein großer Typ, was ist er? 1,90, du musst halt Offensivtennis spielen. Und es scheint auch ganz okay geklappt zu haben. Jetzt hat er ihn von US Open einfach ziemlich sang- und klanglos vor die Tür gesetzt, nicht wirklich erklärt. Aber es wäre für mich nicht überraschend, wenn sich das 2, 3, 4 Mal wiederholen würde bei ihm. Und er ist ja auch jemand, über den wird seit Ewigkeiten geredet, weil sein Vater ist eine ganz große Nummer in England. Der ist so der Chef von verschiedenen Sportorganisationen inklusive des Tennisverbandes gewesen. Und über Jack Draper wird locker seit 2010, 11, 12 geredet. Und das erinnert uns ja eben auch an andere, die wir im Tennis oben sehen. Und jetzt werden wir sehen. Wie geht er damit um? Das ist wirklich der Teil, den man nicht voraussagen kann. Man kann sagen, er hat Talent und das hat er ganz offensichtlich. Und jetzt schauen wir mal, was er daraus macht.
Jannik Sinner trifft jetzt auf Taylor Fritz. Der hat sich in einem 5-Satz-Match gegen Francis Tiafoe durchgesetzt. Und Taylor Fritz und Francis Tiafoe, es wurde hochgejazzt, es wurde extra dann auch noch in die Night Session verlegt. Eigentlich ist es so, dass die beiden Spieler, die vorher das Halbfinale erreicht haben, also die einen Tag mehr Pause haben, das erste Match eine Halbfinalsession bekommen. Hier wurde es aus offensichtlichen Gründen auf die Night Session gelegt. Und man hatte vorher, gerade in den USA, sehr, sehr viel Buzz bekommen, gerade wegen Taylor Fritz und Francis Tiafoe. Bei Francis Tiafoe, er ist einer der beliebtesten Spieler der USA. Taylor Fritz, einer der Spieler, die vielleicht jetzt endlich ihr Versprechen einlösen können. Ich war im Vorhinein noch nicht ganz so begeistert und noch nicht so ganz aufnahmefähig für dieses Match. Hab gedacht, weiß nicht, ob ich das jetzt so unbedingt so richtig herbeisehne, das Match. Ich finde, insgesamt hat das Match seine Erwartungen erfüllt, vielleicht sogar ein kleines bisschen übererfüllt. Es war ein gutes Match meiner Meinung nach. Wie hast du es gesehen?
Ja, ich würde sagen, es waren 4 Sätze auf absoluter Augenhöhe, wo Tiafoe der vielleicht leicht bessere Spieler war. Und dann ist er hinten oder ist ihm hinten raus die Luft ausgegangen und Fritz hat das dann locker nach Hause gebracht. Aber ich würde sagen, diese ersten 4 Sätze, die sind gut. Das ist halt häufig das Problem, dass einem eher so das Ende in Erinnerung bleibt, weil das dann entscheidend war. Doch bis dahin war das ziemlich unterhaltsam und wahrscheinlich, was man erwarten konnte, weil für beide, das haben sie dann ja auch im Anschluss gesagt, wichtigstes Match ihrer Karriere. Tiafoe hat dann auch davon gesprochen, dass ihn die Nerven schon ganz schön mitgenommen haben zum Ende hin und dann musste man das vermutlich erwarten, dass das so ausgeht. Doch davor war es für beide auf dem Spielstand schon ein gutes Match, würde ich sagen.
Lass uns mal ein bisschen hier durch die Sätze gehen, weil ich glaube, es lohnt sich dann eher hier durch diese 5 Sätze zu gehen, die wir erlebt haben. Gleich im ersten Aufschlagspiel hat Francis Tiafoe seinen Aufschlag abgegeben zum 0-2, versuchte früh mit vielen Emotionen dann auch vielleicht ein bisschen das Publikum auf seine Seite zu bekommen. Das Publikum war vorher, hätte ich gesagt, 60-40 oder 65-35 Richtung Tiafoe, weil er ist der größere Showtyp von den beiden, hat sich das Break dann zurückgeholt und führte dann schon mit Break bei 4-3. Ich glaube, dann ab dem 1-3 im ersten Satz war er der bessere Spieler, war er auf jeden Fall auch der Spieler, der aktivere war. Taylor Fritz, fand ich, war im ersten Satz meiner Meinung nach relativ passiv und das ja auch vielleicht so ein Spiegelbild seiner Karriere bislang, dass er nicht immer unbedingt die Entscheidung gesucht hat in früh in solchen Matches.
Und Tiafoe hat ihm darüber hinaus auch noch so ein bisschen den Aufschlag vermiest, würde ich sagen. Weil Tiafoe ist eher so ein Hop- oder Top-Return-Spieler, aber Hop ist halt wirklich gut. Und ich würde sagen, er war über ziemlich große Teile des Matches, da würde ich den zweiten Satz ausklammern, über den wir gleich reden, in der Lage, den ersten Aufschlag von Fritz unter Druck zu setzen. Und Fritz hat teilweise in den anderen Matches so 80-90% der ersten Aufschläge gewonnen. Hier waren es 67 und das würde man vielleicht auch eher gegen Tiafoe erwarten. Und es ist aber etwas, auf das sich Fritz stützen kann in wichtigen und großen Matches. Ist ihm ja zum Beispiel auch gegen Zverev gelungen über große Teile, dass er sich darauf verlassen konnte, dass er einfach den Großteil der Punkte hinterm ersten Aufschlag gewinnt. Und der Unterschied ist ja bei Tiafoe, der steht für den Return jetzt eher auf der Grundlinie als 4 Meter dahinter und kommt dadurch an andere Bälle ran, kann aber auch natürlich auf eine andere Weise erwischt werden, als jetzt jemand, der hinten steht und fast alles abdecken kann. Und ich würde sagen, das hat Tiafoe im ersten Satz sehr gut gemacht. Und das war aber auch, was Tiafoe wahrscheinlich brauchte, denn er lag ja 1-6 im direkten Duell hinten. Mhm. Das heißt, er musste mit all der Energie reinkommen und er musste den Aufschlag von Fritz hier in den Griff bekommen, damit er wirklich eine Chance hat. Weil von der Grundlinie ist Fritz natürlich der solidere, eigentlich auf beiden Seiten. Nicht so spektakulär, aber der solidere. Und von daher lag es, glaube ich, an Tiafoe, das Match an sich zu reißen.
Und genau, das, er brauchte einen guten Start und das hat er geschafft. Und er hat im ersten Satz hat er es geschafft, auch den Aufschlag von Taylor Fritz zu kontern. Und er hat zwischendurch wirklich einige tolle Konter gehabt, auch in den Ballwechsel, und hat dann Fritz wieder überraschen können. Das änderte sich im zweiten Satz aber komplett. Bis zum 4-4 ist fast gar nichts passiert. Aber Taylor Fritz hat im gesamten zweiten Satz einen einzigen Punkt bei eigenem Aufschlag abgegeben. Und das war der Punkt zum 15-15 beim Stand von 0-0. Er hat danach keinen einzigen Punkt mehr bei seinem Aufschlag abgegeben. Nicht bei seinem ersten, sondern insgesamt bei seinem Aufschlag. Und das war die große, große Herausforderung, vielleicht auch die große mentale Herausforderung für Francis Tiafoe. Ich bekomme hier überhaupt keinen Zugriff auf den Aufschlag. Ich bekomme überhaupt keine Chancen. Und ich muss in irgendeiner Weise zusehen, dass ich meine eigenen Aufschlagspiele halte. Und da haben wir wieder das schöne Wort Scoreboard Pressure, was Taylor Fritz dann auch in den Runden zuvor unter anderem gegen Casper Ruud gesagt hat. Er hat Scoreboard Pressure auf Francis Tiafoe ausüben können, weil der musste immer nachziehen und der hatte dann im Verlaufe des Satzes, also bis zum 4-4, keine Probleme, aber dann bei den Aufschlagspielen zum 5-5 und zum 6-6, da hatte er dann die großen Probleme.
Ja, man muss dann natürlich auch sagen, ziemlich perfekter Satz von Fritz und wahrscheinlich auch gebraucht, wenn man sich jetzt einfach mal das anschaut. Erster Satz geht 6-4 an Tiafoe, dritter Satz geht 6-4 an Tiafoe, dann ist es auch eine enge Kiste bis 4-4 im vierten Satz, da war Tiafoe wahrscheinlich auch der bessere Spieler. Also Fritz brauchte alleine schon fürs Scoreboard einen wirklich sehr guten Satz, um hier drin zu bleiben, und den hat er gespielt. Also schau dir an, das ist ja eigentlich der perfekte Satz. Du hast gesagt, 24 von 25 Punkten hinter einem ersten Aufschlag, 15-3 Winner in so einem Halbfinale gegen jemand, der gut bis sehr gut ist von der Grundlinie. Also Tiafoe. Am Netz war er gut, 8 von 8. Und das war ja in der Vergangenheit häufig mit die Schwäche von Fritz, sein Bewegungsapparat, dass da nicht so viel kam wie bei anderen Spitzenspielern und dass er halt am Netz einfach überhaupt nicht effizient ist. Und das hat er ja alles in dem Satz gebracht und das war wirklich ein Drinhalten. Also wenn wir jetzt nochmal das Armdrücken aus dem ersten Match nehmen, dann hat er hier dafür gesorgt, dass er nicht schon weggedrückt worden ist. Und da muss man sagen, Respekt an ihn. und für Tiafoe natürlich eine schwierige Geschichte, weil auch er hat hinterm ersten Aufschlag sehr gut gespielt und hat es dann beim zweiten quasi verloren und er hat keinen schlechten Satz gehabt. Nur ist er jetzt hier auf Fritz getroffen, der wahrscheinlich so ein bisschen den perfekten Fritz-Satz gespielt hat.
Es war der perfekte Fritz-Satz und im dritten Satz hat er dann gleich ein bisschen nachgelassen, hat gleich sein allererstes Aufschlagspiel abgegeben und dann hat ohne diesen Scoreboard-Pressure Francis Tiafoe seine Aufschlagspiele sehr souverän durchgebracht. Es ist wenig passiert im dritten Satz. Beide kaum Probleme bis zum 5-4 und dann hat Taylor Fritz erstmal mit 0-30 geführt beim Aufschlagspiel von Francis Tiafoe zum 6-4. Der konnte sich dann aber mit drei guten ersten Aufschlägen dann rausretten und dann die Rallye noch gewonnen und dann am Ende den dritten Satz mit 6-4 gewonnen. Das war so dieses First Strike, also Francis Tiafoe macht das erste Break und dann kann er es transportieren. Und das ist eine Geschichte, die dann ja auch, die du erstmal schaffen musst. Und da finde ich, dass Francis Tiafoe mit diesem Break im Rücken sehr entspannt gespielt hat.
Ja, und das ist dann ja auch der Unterschied zu dem, was wir im ersten Match gesehen haben. Hier war der Satz an 52 Punkte. Das ist, glaube ich, ziemlich genau die Hälfte von dem, was wir im anderen gesehen haben. Und da hat es eben keiner von beiden geschafft. Sinner hat im ersten Satz die Chance, aber hat es dann nicht geschafft, das Break zu transportieren. Und so haben sich beide aneinander abgearbeitet. Und hier war es wirklich ein bisschen ein klassisches Fünfsatzmatch. Ich glaube, in der Vorstellung vieler sind Fünfsatzmatches wirklich immer episch und alles ist eng. Aber meistens schwingt es einfach so hin und her, wie wir es hier gesehen haben. Und einer zieht es dann durch, weil der andere natürlich im Hinterkopf auch hat, gut, ich kann es ja immer noch aufholen. Es ist jetzt nicht wie Best of Three, es ist jetzt nicht wie bei den Damen, wenn ich einen dritten verliere, habe ich Pech gehabt, sondern ich weiß ja, ich kann immer noch die nächsten beiden Sätze gewinnen und ich glaube, das führt dann zu diesen ziemlich extremen Schwüngen, wie wir es hier gesehen haben. Und du hast das souveräne Durchservieren von Tiafoe erwähnt, 10 von 11 hinterm ersten Aufschlag, hinterm zweiten auch wirklich 10 von 14, also das zeigt, dass er das dann auch in seinem Tempo durchziehen konnte.
Francis Tiafoe ging also mit 2-1 Sätzen in Führung. Ein Satz war Francis Tiafoe von dem Finaleinzug entfernt. Er war ja schon 2022 im Halbfinale und hat es damals nicht schaffen können, ins Finale einzuziehen. Im vierten Satz gab es bis zum 4-4 kaum Highlights. Es gab einen richtigen unfassbaren Ballwechsel, ich glaube bei 4-3 im vierten Satz, wo Taylor Fritz eine Rallye 36 Schläge oder so, gewonnen hat. Und von dem Zeitpunkt an hat Francis Tiafoe nur noch ein einziges Spiel gemacht. Das war vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt. 3-3, 30-15 stand es im vierten Satz für Taylor Fritz, 30-15. Und das war die beste Rallye des Abends. Danach schien der Widerstand so ein kleines bisschen gebrochen zu sein, weil bei 5-4 konnte dann Francis Tiafoe seinen Aufschlag nicht halten. Er konnte erst noch mit 40-15 in Führung gehen und dann macht er zwei Doppelfehler hintereinander und dann verliert er den Satz. Das war unnötig, wie es unnötiger kaum sein kann, wie er diesen Satz und dieses Aufschlagspiel bei 5-4 verloren hat.
Ja, und schau dir auch an, am Ende vom Satz stehen 39% der ersten Aufschläge. Mhm. Das ist Qin Wen Zheng. Also das darf so nicht passieren. Und das hat er dann ja am Ende auf die Nerven geschoben und ist es wahrscheinlich auch gewesen, dass er in so einer Situation das Wackeln anfängt. Es ist ihm früher in seiner Karriere passiert, dass er beim Aufschlag mal wackeln konnte oder dass die Vorhand dann ein bisschen passiv wurde, dass die eher reingespielt wurde. Und das haben wir hier in New York eigentlich nicht gesehen in den letzten Jahren. Klar, das Match gegen Shelton, wo er auch weggebrochen ist, weil er, glaube ich, gemerkt hatte, dass das Publikum auf einmal auf der Seite von Shelton stand. Aber ansonsten hat er ja exakt solche Situationen in allen Matches hier in den letzten 3 Jahren umschifft. Und diesmal ist es ihm hier nicht gelungen. Und es wäre natürlich sehr spannend gewesen, was wäre passiert, wenn er zum Beispiel mit einem Break in Führung gegangen wäre im vierten Satz. Hätte er dann dieselben Nerven gehabt oder hätte er es dann über die Ziellinie gebracht? Wir werden es nie wissen, aber ich hätte es spannend gefunden. Und ja, man kann das Match wirklich, da kann man eine Linie ziehen beim dir angesprochenen Punkt. Und danach war es eine ganz andere Partie, die dann komplett auf der Seite von Fritz war.
Taylor Fritz hat das Match und dieses Match vielleicht auch ein kleines bisschen ausgesessen, weil er machte dann sofort im ersten Aufschlagspiel von Francis Tiafoe das Break und schaute dann nicht mehr zurück. Er musste dann noch einen Break hinnehmen. Francis Tiafoe hatte vielleicht nochmal für 2 oder 3 Sekunden etwas Hoffnung, aber er gab dann sofort seinen eigenen Aufschlag wieder zu null ab und dann konnte Taylor Fritz am Ende ausservieren. Es war ein sehr emotionales Match für ihn. Er hat hinterher ein sehr emotionales On-Court-Interview gegeben. Ich habe es am Anfang des Podcasts gesagt, er war der Erste, der von den US-amerikanischen kanadischen Jungs durchgebrochen ist und musste dann mit ansehen, wie im Laufe seiner Karriere alle an ihm vorbeigezogen sind und immer an ihm vorbeigezogen sind und er diese Erfolge einfach nicht feiern konnte, er bei den Grand Slams einfach regelmäßig im Viertelfinale ausgeschieden ist. Ähnlich ja auch wie Jessica Pegula, auch wenn Jessica Pegula nicht so früh durchgekommen ist wie Taylor Fritz. Aber am Ende ist es so, dass Taylor Fritz jetzt im Finale steht und, was du gesagt hast, sich vielleicht dann so ein kleines bisschen Lebenstraum erfüllt hat.
Ja, er hatte wahrscheinlich bisher die beste Karriere, aber natürlich nicht die spektakulärste. Weil Tiafoe hat hier dieses Riesenhalbfinale gegen Alcaraz gehabt, damals ja auch fünften Satz verloren. Tommy Paul hat jetzt nicht in der Konstanz an ihm vorbeigezogen, hat aber auch die spektakuläreren Resultate gehabt. Ben Shelton hat natürlich eine riesige Ausstrahlung, stand hier auch schon im Halbfinale. Nur Fritz, der Arbeiter. Und das ist er wirklich. Also ich meine, Fritz ist ja auch einer von denen, wo Mutter war schon Tennisprofi, ich mein Vater auch. Auf jeden Fall, die Eltern haben ihn schon daraufhin erzogen. Also wirklich ab allerfrühestem Alter, dass er Tennisprofi werden soll. Und ihm hat immer so ein bisschen die Segnung gefehlt, dass er halt nicht der Überathlet ist und dass er das über Technik und andere Sachen wieder gut machen musste. Und das Gefühl war da, glaube ich, bei vielen, dass er daran am Ende scheitern wird. Und dann packt er hier, nachdem er wirklich schon ein gutes Grand Slam-Jahr hatte, das beste Turnier seines Lebens aus, hat hier auch wirklich einen guten Spieler nach dem anderen geschlagen und belohnt sich jetzt mit dem Finale, in das er auch als absoluter Außenseiter reingeht. Ich glaube, das hier war für ihn schon das Finale. Heißt nicht, dass er jetzt keine Leistung bringen wird, aber es wird eine ganz andere Situation für ihn sein. Und jetzt ist natürlich das Spannende, kann man nach dem Finale auch nochmal drüber reden, ist er jetzt da oben angekommen? Wenn er hier gewinnt, ist er auf einmal die Nummer 4 im Race und ich glaube, die Nummer 5 oder so in der Weltrangliste, ist er nicht weit hinter denen vor ihm. Oder war das jetzt der eine Ausreißer nach oben? Da wird uns vielleicht dann der Sonntag auch schon ein bisschen verraten, wie es bei ihm laufen wird.
Sollte Taylor Fritz ins Finale einziehen, wäre er auf jeden Fall die Nummer 4 im Race und er wäre in der neuen Weltrangliste dann auf Platz 6. Dann würde er an Andrei Rublev noch vorbeiziehen, wäre dann allerdings immer noch 800 oder 900 Punkte hinter Daniil Medvedev. Und die anderen Spieler sind dann auch schon noch eine ziemliche Ecke vor ihm. Aber ich glaube, dann hätte er so ein bisschen seinen Top-10-Platz erstmal manifestiert. Ich bin immer noch nicht zu 100% überzeugt von Taylor Fritz, weil ich glaube, dass es immer noch, und da sprechen wir dann ja auch gerade im Fall Zverev dann häufiger davon, dass es Sachen gibt, die vielleicht nicht mehr aus ihm rausgebracht werden können und wo er dann auch vielleicht einfach körperliche Nachteile hat. Wir haben immer darüber gesprochen, dass er sich nicht so gut bewegt wie die absoluten Top-Leute. Ich bin noch nicht zu 100% sold, was Taylor Fritz angeht, aber ich glaube, er hat dann seinen Top-10-Platz auf jeden Fall manifestiert. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich in die Top 4 für ihn gehen kann. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen.
Ja, ist ja auch eine Frage der Ansprüche. Und die an Zverev sind riesig, weil der körperliche
Anspruch. Er hat doch auch super hohe Ansprüche an sich.
So kommuniziert es zumindest.
Ja.
Und also.
Ne, ich gehe erstmal davon aus, dass das, was er kommuniziert, dass er da auch hintersteht.
Ja, so meinte ich es.
Ach so, ja.
Also ich meine, stell die beiden einfach nebeneinander. Fritz sieht mehr aus wie ich als wie und wir sind alle ungefähr gleich groß. Also Sphäre ist ein bisschen größer, aber ich glaube, Fritz und ich dürften ungefähr selbe Körpergröße haben. Aber Fritz sieht eher aus wie ich als wie Sphäre. Und das muss man wahrscheinlich auch realistisch einschätzen. Und an ihn sollten andere Ansprüche gelten. Er ist damals hochgekommen und die Erwartung war, dass er ein Grand Slam-Sieger wird, einfach weil er das so schnell geschafft hat. Und da war eben noch nicht klar, nee, er bringt nicht alle Voraussetzungen von anderen Spielern mit, die da oben sind. Auch nicht von dem Sinner zum Beispiel. Und dafür hat er sehr, sehr viel rausgeholt und ich glaube, auch er träumt vielleicht davon, mal die Nummer 1 zu werden und mehrere Grand Slams zu gewinnen, aber realistisch konnte man das nicht erwarten, wenn man das von anderen erwarten kann. Und von daher, jetzt hat er eigentlich wahrscheinlich ziemlich genau das erreicht, was zu erwarten war. Eben, dass er mal ein Grand Slam-Finale erreicht, dass er ein paar Jahre in den Top 10 ist. Und er ist noch 2 oder 3 Jahre jünger als die Generation um Zverev. Also in der Theorie ist was möglich in den nächsten 3, 4 Jahren. Und ich glaube, er wird hart genug arbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie, ob des Erfolgs besoffen wird und wegknickt und wir nichts mehr von dem hören. Nee. Dafür ist er viel zu ernsthaft. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht so der... nicht so der lockere Francis-Typ. Das ist, glaube ich, nicht der, mit dem man unbedingt seine Freizeit verbringen möchte. Taylor Fritz ist super fokussiert, super ernsthafter Typ. Ich glaube, nett und charmant, aber ganz klar in dem, was er will. Und das wird er auch die nächsten Jahre machen.
Boris Becker hat mal über Stefan Edberg gesagt, wenn wir essen gehen sollten, dann würden mir nach 10 Minuten die Themen ausgehen. Ich glaube auch nicht, dass ich mit Taylor Fritz längeren Abend an der Theke verbringen wollen würde.
Nö, er geht ja auch wahrscheinlich um 7:30 ins Bett.
Also das kann so auch sein,
kommt
ja
er uns vor, ne?
Ja, deswegen stehen wir nicht im US Open Finale, sondern quatschen nur doof drüber. Ja, also, Taylor Fritz gegen Jannik Sinner am Sonntag um 20 Uhr. Wir wiederholen es nochmal, weil es, glaube ich, zum ersten Mal ist, dass es nicht um 22 Uhr gespielt wird und wir davon große, große Fans sind, dass dieses Match um 20 Uhr beginnen wird, auch wenn die Red Zone ein bisschen darunter leiden wird. Wir haben noch ein Match von gestern, was wir besprechen sollten. Jelena Ostapenko hat ihren zweiten Grand Slam-Titel gefeiert. Nach dem French Open-Sieg 2017 im Einzel hat sie jetzt gestern zum ersten Mal im Doppel einen Grand Slam geholt mit Ludmila Kichenok zusammen gegen Kristina Mladenovic und Zhang Zhuai 6:4 und 6:3. Mladenovic und Zhang haben alles versucht, um Kichenok und Ostapenko dann auf Distanz zu halten. Aber die waren am Ende die Spielerinnen, die erstens die solideren waren bei eigenem Aufschlag und zweitens dann für die großen Punkte gesorgt haben. Und Ostapenko ist jetzt zweimalige Grand Slam-Siegerin.
Ja, und trotzdem finde ich super, dass Kichenok da drüber steht, weil eigentlich, ich habe jetzt nicht so viel davon gesehen, aber das, was ich gesehen habe übers Turnier, war Kichenok hier so die Spielerin,
ja,
die auch Ostapenko mitgerissen hat.
Ja,
und
ja.
Früher war das so ein bisschen fast eine, nicht unbedingt eine Mitleidsnummer, aber Kichenok hat ja noch eine Schwester und die waren ganz okay und hat sich immer mit Ostapenko zusammengetan und dann wirkt das nicht unbedingt auf Augenhöhe und jetzt würde ich sagen, zumindest im Doppel ist sie genauso gut wie Ostapenko und Ostapenko, absolute Kultspielerin mittlerweile und natürlich sehr cool, dass sie einen zweiten Grand Slam Titel hat, aber ich würde sagen, Kichenok auch extrem hart über die letzten Jahre dran gearbeitet und jetzt kann sie auf Augenhöhe mit Ostapenko im Doppel stehen und haben sich das hier zusammen verdient, den Titel zu holen.
Im Finale der Australian Open dieses Jahr hat Jelena Ostapenko Ludmila Kichenok zwischendurch so strafend angeguckt für deren Leistung und sich den ganzen Tag den Eindruck gemacht, was tue ich hier eigentlich mit dieser Spielerin auf dem Platz? Warum muss ich mich dazu herablassen, mit dieser Spielerin zusammen zu spielen? Das war ein ganz wirklich unangenehm anzuschauendes Finale bei den Australian Open dieses Jahr. Und ich habe dieses Jahr auch das Gefühl gehabt bei den US Open, ich habe 2 oder 3 Matches so nebenher halt geguckt von den beiden, dass Kichenok deutlich auf Augenhöhe war und im Halbfinale und Finale dann auch Ostapenko durchgezogen hat und am Ende wirklich die deutlich solidere war. Und das war vielleicht auch so ein kleines bisschen ein Grounding für Jelena Ostapenko, weil also das Finale bei den Australian Open, das ist mir nach wie vor als sehr unangenehm in Erinnerung.
Ja, ich glaube, ich habe das auch in Erinnerung. Der strafende Lehrerinnenblick.
Genau, genau. Da haben sie damals im Finale gegen Su Weijie und Elise Mertens verloren in 2 Sätzen und Ostapenko war not amused. Heute gibt es das Frauen-Einzelfinale um 22 Uhr. Das bleibt noch an seinem alten Platz. Und vorher um 18 Uhr gibt es das Herren-Doppelfinale, wo nämlich dann Kevin Kravitz und Tim Pütz im Herren-Doppelfinale stehen gegen Max Purcell und Jordan Thompson. Ich habe gestern eine empörte Zuschrift bekommen und habe hier die Berichtigung bekommen, es ist nicht Tim Pütz erstes Grand Slam-Finale, es ist sein zweites Grand Slam-Finale,
stimmt,
nachdem er letztes Jahr im Mixed die French Open gewonnen hat. Und da bitte ich um Entschuldigung. Es ist das dritte Grand Slam-Finale für Kevin Kravitz. Dabei bleibe ich allerdings. Und sie spielen heute Abend gegen Max Purcell und Jordan Thompson. Und danach gibt es dann das Frauen-Einzel zwischen Jessica Pegula und Arina Sabalenka. Pegula hat in ihrer Pressekonferenz nach dem Halbfinale gesagt, ich habe das Spiel, um Sabalenka zu frustrieren, ich habe das Spiel, um sie zu nerven. Ich muss zusehen, dass ich meine eigenen Aufschlagspiele durchbringe und in irgendeiner Weise bei ihrem Aufschlag reinkomme. Das hat sie eigentlich ganz gut zusammengefasst.
Ja, und die Situation ist wie bei den Herren. Wir haben jeweils einen Spieler, Spielerin, die Turnier des Lebens spielt, obwohl vorher schon erfolgreich gewesen. Und eine Spielerin, einen Spieler, der alle die Fähigkeit hat, die nächste Generation mitzubestimmen oder sogar schon dabei ist. Und Sabalenka hat die Power, um Pegula vom Platz zu spielen. Allerdings hat Pegula Möglichkeiten, da reinzukommen. Und es wird auch anfangen mit den beiden wichtigen Schlägen des Aufschlags und des Returns. In den Rallyes, glaube ich, kann sich Sabalenka unter Druck setzen. Ich vermute allerdings, dass sie drauf bauen wird müssen, dass Sabalenka Nerven zeigt, wie sie es letztes Jahr gegen Goff gemacht hat, wie sie es in anderen engen Situationen schon gemacht hat. Weil wenn Sabalenka so ihren Tigerinnen-Modus auspackt und einfach durchzieht, dann ist es zu viel für Pegula. Aber wenn Pegula die Tür ein bisschen geöffnet bekommt, entweder durch eigenes Spiel oder von Sabalenka, dann kann sie da schon durch. Und ich sehe beide Finals so 70-30, 75-25. Also schon Überraschung, wenn Außenseiter oder Außenseiterin gewinnt, aber jetzt keine Riesensensation.
Es könnte übrigens das erste Mal sein in der Geschichte der Grand Slams seit 1988, dass die gleichen beiden Spieler, also Spielerinnen und Spieler, Australian Open und US Open gewinnen. 1988 waren es Mats Wielander und Steffi Graf, die damals Australian Open und US Open gewannen. Dieses Jahr könnten es Aryna Sabalenka und Jannik Sinner sein. Ich glaube auch, dass Sabalenka erstmal die klare Favoritin ist, weil sie hat in diesen 14 Tagen bislang nicht gezeigt, dass sie in irgendeiner Weise Nerven hat oder dass man sie beschäftigen kann. Ja, sie hat zwischendurch ein-, zweimal kämpfen müssen, aber trotzdem macht sie einen so selbstverständlichen Eindruck auf mich, dass ich das erstmal sehen will, dass Jessica Pegula an ihren Aufschlag rankommt, dass sie ihr so ein bisschen die Waffen wegnehmen kann. Und das möchte ich erstmal sehen, bevor ich da meine Meinung ändere. Ich glaube auch, dass Sabalenka in zwei knappen Sätzen sein wird.
Ja, das der Faktor für mich, warum ich das jetzt zum Beispiel nicht auf 90-10 in beiden Matches sehe, ist, dass sowohl Sinner als auch Sabalenka natürlich noch nicht so viel Grand-Slam-Finalerfahrung haben. Die sind jetzt seit Jahren oben dabei, aber es ist nicht so, dass wir jetzt eine Situation haben, wo wir Serena oder einen von den Big Three auf der anderen Seite haben, wo es vielleicht das 15. oder 20. Grand-Slam-Finale ist, sondern Sabalenka müsste 4 sein und für Sinner sind es 2, also schon Erfahrung, mehr als Gegner oder Gegnerin, aber jetzt noch nicht. Ah, okay, für mich ist das Alltag. Und daher kann immer noch was schief gehen. Und wenn es hier schief geht, dann kann das, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Geschichte werden.
Das glaube ich auch. Heute Abend um 22 Uhr. Danach wird es den Podcast geben, den noch heute Nacht dann. Das war es mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram, Blue Sky oder Threads. Auf den drei Kanälen Blue Sky, Threads und Twitter gibt es überall den gleichen Inhalt zu sehen. Also ihr braucht uns nur bei einem dieser drei Netzwerke folgen. Und ansonsten, wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun über PayPal oder über Steady. Die Links dazu sind in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.